diese Folge ohne unseren eigentlich geplanten Gast, dafür aber mit Michel und mir ein weiterer Stammtisch, bei dem wir behind the scenes gucken. Wie sieht unser Alltag eigentlich aus? Wir sprechen über unsere eigenen Community-Erfahrungen. Ich war bei The Moto Social, Michel in Schleiz hat einiges erlebt und dann gibt's überraschende Proteste aus den Dolomiten. Und was das für uns Motorradfahrende heißt, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Mensch Michel, weißt du, was unsere Bosnien-Tour im letzten Herbst und unsere Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt im Mai gemeinsam haben?
Nein Mann, was denn?
Beide wären ohne unsere Cardo-Systeme sicherlich nicht so reibungslos möglich gewesen.
Stimmt. Vor allem für uns als Tourguides, die ständig das Motorrad gewechselt haben, wäre es ohne die Navigation auf dem Ohr sicher ziemlich schwierig geworden. Aber ich muss sagen, ich hätte mir auch gewünscht, dass noch mehr Teilnehmende ein Kommunikationssystem nutzen, denn dann hätte ich noch besser auf Besonderheiten entlang der Route hinweisen können.
Michel, ich bin mir aber sicher, nächstes Jahr sieht es komplett anders aus.
Ja, und wie kommst du da drauf?
Ja, Cardo bietet gerade eine dicke Cashback-Aktion und egal, wo du im Juni ein Duo-Set oder das neue Packtalk Pro kaufst, du kannst deine Rechnung einfach bei Cardo hochladen und bekommst im Anschluss 10% des Kaufpreises, also bis zu 73 Euro, zurückerstattet.
Ja, mega. Und wie erfahre ich, welche Bedingungen gelten und wo ich die Rechnung einreichen kann?
Alle Infos findest du unter bit.ly/cardo-cashback.
Also bit.ly/cardo-cashback? Das ist ja gar nicht so einfach. Ich denke, wir packen den Link mal lieber in die Shownotes.
Ja, besser ist es, so machen wir es.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gasgeflüster. Und alle geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen werden jetzt gemerkt haben, vielleicht, wenn sie ganz genau unser Intro hören, dass Jan bei seiner Gesangseinlage vor dem Waldschlösschen den Abschluss nicht on point hinbekommen hat. Und unsere Partnerinnen haben uns darauf hingewiesen, dass wir jetzt in Zukunft einfach dieses Intro immer singen sollen. Ich würde sagen, wir üben das jetzt auch irgendwann mal in Zukunft, dass das wirklich hier ein vorsingbares, vortrellerbares, vorpfeifbares Intro von uns wird. Jan, was sagst du dazu? Sollen wir in Zukunft, wie unsere Holden uns das geraten haben, selber singen? Oder sollen wir einfach dabei bleiben und unser Intro einspielen?
Erstmal hallo und guten Morgen, mein lieber Michel. Du musst vielleicht noch zur Erläuterung reinbringen. Die Leute, die die vorletzte Folge, glaube ich, nicht ganz bis zum Ende gehört haben, haben das vielleicht verpasst und wissen gar nicht, worum geht's überhaupt. Aber mittlerweile auch auf dem Instagram-Kanal. Wir haben es uns nicht nehmen lassen, als wir zusammen in Bad Herrenalb waren, unser Intro mal gemeinsam in die Kamera zu trällern, zu singen, gottesgleich wiederzugeben. Und offensichtlich hat nicht jeder Ton so richtig gepasst. Aber du, grundsätzlich bin ich total offen dafür. Wir beide sind uns ja eigentlich für nichts zu schade, was irgendwie Klicks bringt, wissen wir beide. So funktioniert das Podcast-Game.
So werden wir tatsächlich auch das Thumbnail für diese Folge in göttlicher Manier gestalten. Und zwar habe ich gestern Abend ein Bild von Jan bekommen, völlig aus dem Kontext gerissen, beziehungsweise wir haben uns vorher halt irgendwie über irgendwas ausgetauscht im Tagesverlauf. Und dann kriege ich irgendwann ein Bild von ihm mit so einer halb aufgezippten Fahrradoberteil, ist das, glaube ich, in grün und irgendwie eine wilde Farbkombination, so leicht von unten fotografiert, ne, die Arme in die Hüften gestemmt, wirklich Adonis beziehungsweise in Göttergattenmanier, wenn wir fast sagen, und dann nur mit dem Kommentar dazu Schlagerstrudel. Und ich war völlig, ich habe dann auch noch zurückgeschrieben, was soll mir dieses Bild sagen? Was sind das für Informationen? Und jetzt habe ich gerade gehört, dass er einen neuen Lieblingstitel hat, und zwar der erste FC Hoffnungsvoll. Und Interpret, den habe ich jetzt leider schon wieder vergessen, das kannst du vielleicht hier auch noch zum Besten geben. Denn ich bin mir sicher, Jan hat heute Morgen schon angedeutet, dass das sein neuer Lieblingssong ist. Und er wird es auch auf die Gasbeats Playlist schaffen, die jetzt ja mit meinem Polka, mit meinem Polenschlager eh schon ein bisschen in diese Schlagerrichtung abgeleitet. Jan, erzähl doch ganz kurz, was ist das für ein Song? Warum macht der erste FC Hoffnungsvoll dich so gut gelaunt und hoffnungsvoll?
War einfach von einem Rosenkavalier, heißt der gute Mann, ein Rosenkavalier, war die Vorband von der legendären Italo-Schlagerband, die auf ihren Konzerten gerne mal den Schlagerstrudel hypt, nämlich Roy Bianco und die Ambruzzanti Boys. Wer das noch nicht gehört hat, sollte unbedingt mal den Wikipedia-Eintrag dazu lesen. Allein der ist ein zweiminütiger Quell der guten Laune, kann man sagen. Und auf dem Konzert war ich gestern und wie es zu einem richtigen Italo-Schlagerstrudel oder Italo-Schlager gehört, natürlich auch in dem passenden Outfit. Ich war nicht der Einzige, der entsprechend adäquat gekleidet dort aufgetaucht ist. Es war ein Fest der Freude, der guten Laune und wie soll man sagen, eine Lobhuldigung an die guten Seiten Italiens und La Dolce Vita. Und mit diesem Schwung aus dem Italo-Schlager und dem Schlagerstrudel bin ich direkt hier vor das Mikrofon gedriftet quasi, um jetzt mit dir aber über die wirklich relevanten Sachen zu sprechen, nämlich Motorradthemen. Und du hast gesagt, nachdem du jetzt auch schon sozusagen die Anmoderation gemacht hast, du hast ein hervorragendes Intro zu den Themen, um die es heute gehen soll.
Genau, vielleicht gar nicht mal so unbedingt zu den Themen an sich in Gänze. Es gibt quasi einen Themenkomplex, denn du warst gestern Abend auf deiner Schlagerparade und eigentlich hatten wir einen Plan für heute. Wir hatten nämlich einen Gast eingeladen, einen Special Guest und der hätte hier diese Folge füllen sollen. Thematisch natürlich. Im Alleingang, genau, was ja uns sehr, sehr schwer fällt, andere Dinge redend irgendwas im Alleingang tun zu lassen. Aber der hat kurzfristig abgesagt, beziehungsweise wir mussten die Folge leider verschieben. Richtig relevantes Thema, wirklich auch mit einem gegenwärtig aktuell laufenden Event verbunden. Also freut euch drauf, die Geschichte gibt's dann nächste Woche. Ist auch ein Gast, auf den ich mich schon sehr lange freue. Da arbeiten wir eigentlich schon, seit anderthalb Jahren irgendwie dran rum, dass das mal klappt. Also freut euch da drauf. Aber weil die Sache kurzfristig in die Binsen gegangen ist, werden wir heute so ein bisschen eine Impro-Show machen. Das hat man vielleicht auch an der Anmoderation schon gemerkt, weil in der Regel reden wir ja nicht über Jans Outfit und auch nicht seine Freizeitaktivitäten.
Schade,
kommt drauf an. Ist ja doch nicht so viel mit Motorrad zwischendurch immer mal wieder, aber das ist auch vielleicht was jetzt heute kommt. Und Freizeitaktivitäten ist aber das passende Stichwort, denn du warst ja diese Woche nicht nur auf einem Konzert, sondern Juppie-Jan, also nicht der Schlagerstrudel-Jan, sondern Juppie-Jan hat sich unter das motorradfahrende Volk in München begeben und hat sehr viele seiner Lieblingsfreunde getroffen, Chopperfahrer, und hat das minimal auf Instagram begleitet und ich habe aber von diesem Event noch nicht so richtig viel mitbekommen und hoffe jetzt, dass du uns so ein bisschen aufklärst, was das gewesen ist. Also Jan, erzähl doch mal ganz kurz, was hast du diesen Mittwoch Dienstagabend. Was hast du Dienstagabend mit der motorradfahrenden Bevölkerung in München getrieben und wie muss man sich das vorstellen? Was passiert denn da? Was war das für ein Event?
Also das Ganze firmiert unter dem Namen The Moto Social. Und das ist einfach, ich glaube, ein Instagram-Account, der weltweit aktiv ist. Es geht darum, auf der ganzen Welt eine Veranstaltungsreihe sozusagen zu schaffen, die Motorradfahrende in den unterschiedlichen Städten verbindet, vernetzt und so weiter. Die haben erstmal einen ganz tollen Account. Wer sich einfach mal schöne Bilder von Leuten umgeben von Motorrädern anschauen will, der kann das machen. Ich glaube, Michel macht das gerade auch parallel dazu. Muss aber sagen,
also gibt es hier Montreal, Toronto, San Francisco, Chicago, Calgary, Edmonton, also wirklich Los Angeles, Winnipeg, also die Metropolen der Welt. München natürlich dabei. In Darmstadt habe ich davon leider noch nichts gehört. Aber da müssen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen aufschwingen. Sind ja auch nicht die Hauptstadt von Hessen. Vielleicht liegt es daran. Ich weiß es nicht.
Daran wird es wahrscheinlich liegen. Aber auch das musst du vielleicht einfach mal politisch lobbyiert ändern. In Deutschland gibt es das noch in Hamburg. Es gibt es auch noch in weiteren Städten Europas. Eigentlich kann es das überall geben, denn es braucht einfach nur Leute, die so ein bisschen Bock haben, das auf die Beine zu stellen. Und dadurch kam ich eigentlich auch daran, weil ich habe das schon öfters irgendwie mal gesehen, Bilder davon gesehen und so weiter. Muss aber ehrlich sagen, da kommen wieder meine Vorurteile ins Spiel. Wenn ich das so sehe, und deswegen hast du es auch eben so anmoderiert, habe ich halt direkt so einen kleinen latenten Juppie-Gedanken. Weil man schon auch wieder so sehr viel sieht, so dieses, BMW nennt es das Heritage-Segment, also so R90, Chopper und alles so urleibernde Stadt-Yogis, die halt mit so einer Lederjacke und Jeans durch die Stadt zur Eisdiele dödeln.
Das ist schon ganz schön hart. Ganz kurz, für alle, die ich ansprechen. Hast du bei dir das Fenster auf? Weil ich ja. Im Hintergrund höre ich die Vöglein zwitschern. Du kannst es gerne offen lassen. Ich muss sagen, ich finde das gar nicht so unangenehm. Es war, hat so ein bisschen auch unseren Ausfahrtcharakter gehabt, ne? Wenn der Marder läuft das Bild, die Vöglein zwitschern im Hintergrund, der Rentner schreit. Also das fand ich eigentlich ganz fett. Jetzt bist du ja in München gewesen. Wir erzählen jetzt kurz diese Geschichte von München und mir fällt gerade auf, das ist ein ganz anderes Setup. Wo bist du denn gerade? Wo ich bist du von München?
Bei meinen Eltern. Ich bin gestern 5 Stunden von München in die Nähe von Heidelberg gefahren, Stau geplagt, dass es nur so kracht, um mir den Schlagerstrudel zu geben für 2,5 Stunden und heute geht's 5 Stunden zurück.
Ah, okay, das war gar nicht München. Okay, ich habe jetzt gedacht, du hast ja quasi ein Freizeit-Event nach dem nächsten in München da irgendwie abgefeiert. Okay, nee, Schlagerstrudel, also gar nicht, das ist dann halt eher so die ländliche Region. Aber back to topic, wir waren ja eigentlich bei den Juppies in München stehen geblieben.
Genau, also und deswegen war ich dann irgendwie mal so, boah, bin ich da so richtig und habe ich da so Bock drauf? Und dann kam aber auf einmal für mich die neue Erkenntnis, dass eine von den Personen, mit denen wir da auch auf der Ausfahrt unterwegs waren, die eigentlich bei Vernext ist, Initiator und Mitorganisator dieses Moto Socials in München ist. Und dann dachte ich mir, hey, vielleicht mal wieder der Punkt, Vorurteile ad acta zu legen und mal einen Blick hinter die Kulissen sozusagen zu wagen. Hab dem Nico geschrieben und das vielleicht schon mal als Teaser, mit dem werden wir vielleicht auch nochmal eine Folge machen, rund um das Thema Communities. Wie kommt man irgendwie, wenn man jetzt keinen Freundeskreis hat, der aus Motorradfahrenden besteht, in ein Umfeld, auf das man Bock hat?
Und nicht gerade Gassenflüster hört, weil das ist ja der Steilvorlage für dieses Thema eigentlich.
Exakt, genau. Also welche Communities gibt's? Wie zeichnen die sich aus? Wie kommt man daran? Und der als Initiator hat mir so viel Vertrauensvorschuss gegeben, dass ich gedacht habe, okay, da fährst du jetzt mal hin und schaust dir das mal an. Und das ist jeden ersten Dienstag im Monat in wechselnden Locations irgendwo in der Stadt. Und so hat es bei mir tatsächlich auch in den Terminkalender gepasst. Da bin ich hingeradelt, habe die nächsten 10 Kilometer auf meinem Motorrad abgespult. Wahnsinn. Und bin dorthin. Natürlich hat es dann auch wieder geregnet. Ist ja klar, es war die ganze Zeit trocken. Aber sobald ich auf dem Motorrad saß, kamen dann so ein paar Tropfen, kam aber dann doch relativ trockenen Fußes dort an. Schön riesengroße Pizzeria. Was soll ich dir sagen? Also mein erster Eindruck war natürlich so ein bisschen bestätigt. Was heißt natürlich war bestätigt? Es war einfach bestimmt 20 von solchen Harleys und so weiter da. Mhm. Auch mit einem entsprechenden Publikum, so wie man sich vorstellt. Also Kutte irgendwie, dann so Kopftücher, was weiß ich nicht alles.
Alter, war es auch dieser typische Motorradfahrer, also Mitte 50, Bierbauch und Heritage-Modell von BMW, voll aus der Stadt?
Nee, das würde ich gar nicht so sagen. Jetzt bei dieser Chopper-Gang, nenne ich es mal, schon eher, wobei da auch so ein paar Mitte 30, 40-Jährige mit dabei waren. Aber grundsätzlich war es ein sehr bunt gemischter Haufen, weil das war dann sozusagen der zweite Eindruck. Und man muss auch da mal sagen, es war schon cool und nett. Vor allem, ich kam da an und habe mein Moped da auf so einen Grünstreifen stellen wollen. Hat mein Ständer aber nicht so richtig mitgemacht. Das wäre mir fast weggekippt so, weil es doch ein bisschen zu weich war. Der Boden war weicher als gedacht. Und dann kamen direkt welche, hey, brauchst du Hilfe? Kann ich dir helfen? Blablabla, die da einfach mit rumstanden. Sodass man auch direkt ins Gespräch gekommen wäre. Ich mit meinem sportlichen Naked-Bike war schon eher die Minderheit. Ich glaube, ich habe noch so eine andere Kawasaki Z900, Z1000 gesehen. Solche Dinger. Aber es war schon auch viel, ja, wie soll man sagen, eher so dieses Coffee Racer Segment, aber am Ende des Tages von bis auch ein paar sehr alte Dinger. Eine so, ich weiß bis heute gar nicht, was das ist, so eine ultra alte Honda, weiß nicht, ob das ein Vorgänger von der Monkey war oder irgendwie so eine 250er. Alles mit dabei, auch viel weiblicher Anteil, das fand ich irgendwie auch ganz cool und tatsächlich wäre man extrem gut ins Gespräch gekommen. Ich muss sagen, ich habe dann zum einen Nico getroffen, mit dem ein paar Sachen gesprochen. Wen ich dann wieder getroffen habe, Sabrina, ganz unverhofft, die hier auch schon mal im Podcast war, stand da auf einmal, lächelte mich an. An der Stelle gehen ganz liebe Grüße raus. Das ist, glaube ich, über 2 Jahre her, dass sie bei uns hier war und wir über ihre Schrauberkarriere und so weiter erzählt hat. Zwischenzeitlich eigentlich einen relativ harmlosen Motorradunfall gehabt, an dem sie aber immer noch rumdoktert. Ihr Arm musste verkürzt werden durch einen komplizierten Bruch. Die Narben waren noch gut zu sehen, hat aber die ersten Kilometer auf dem Motorrad wieder gemacht und feiert halt solche Events auch und es war cool, dort direkt ins Gespräch zu kommen. Ich war halt den ganzen Tag vorne auf einer Veranstaltung, so ich war so ein bisschen mit Networking, wie soll man sagen, menschlichen Input so ein bisschen überdosiert und habe mich dann sozusagen auf die beschränkt, mit denen ich dann da eh schon Kontakt hatte. Aber wenn man es wollte, man kam mit allen Leuten rein, super ungezwungene Atmosphäre, coole Motorräder. Also ich kann mir schon vorstellen, auch wieder hinzugehen, allein um vielleicht den Naked Bike Anteil ein bisschen höher zu schrauben. Was man sagen muss, das ist denen eben auch wichtig und mag vielleicht dann auch die Superbike-Szene so ein bisschen abstoßen. Also Leute, die dorthin kommen, irgendwie Wheelies machen, Motor laut aufheulen lassen und so weiter, sind nicht erwünscht. Also es hat so eine gewisse Ähnlichkeit auch zu unserem Gasgeflüster-Stammtisch. Innerstädtisch einfach gescheitert ankommen, eine gute Zeit haben. Es wurde sehr viel alkoholfreies Bier konsumiert, also sehr, sehr vorbildlich von allen Seiten ins Gespräch kommen. Und dann geht das so 2-3 Stunden und dann fährt wieder jeder seines Weges. Und war ein nettes Event, nette Atmosphäre. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. The Moto Social auf Instagram. Allein die Bildsprache ist schon ganz gut. Da lief auch immer ein Fotograf rum, hat so ein paar Fotos gemacht. Coole Sache. Und wenn ihr sagt, hey, bei mir in der Stadt gibt es nicht, das nicht, dann schreibt den vielleicht mal, was es braucht, weil offensichtlich hat es in München, glaube ich, auch 4 Leute gegeben, die das Ganze irgendwann mal auf die Beine gestellt haben. Ich weiß gar nicht, Entschuldigung, wie lange das jetzt her ist, aber mittlerweile eine ganz gute Instanz. 85 Motorräder wurden am Höhepunkt sozusagen gezählt und das trotz des gemischten Wetters. Also die eine oder andere hat es vielleicht auch abgeschreckt, dass es dann zwischenzeitlich getröpfelt hat und ist deshalb nicht gekommen. Aber er meinte, der Nico, mit der das gezählt hatte, das wäre so ein ganz guter Schnitt. Manchmal liegen sie auch noch drüber, wenn halt so ein ganzer Chopper-Club nicht kommt, dann vielleicht auch ein bisschen weniger. Ich muss sagen, am Ende des Tages ein rundes Konzept.
Jetzt geht's ja eigentlich beim Motorradfahren oder ja beim Motorradfahren ums Motorradfahren. So wie du das jetzt beschrieben hast, war das ja eher so, ja okay, wir fahren irgendwo hin und treffen uns zusammen und jeder kocht aber quasi auf dem Hin- und Rückweg in Anführungsstrichen sein eigenes Süppchen. Hat der Nico irgendwas erzählt, wenn er das schon länger macht? Also A, wie lange macht er das schon? So, um das ein bisschen einzuordnen. Und hat er da auch irgendwie mal Andeutungen gemacht, dass sich daraus, ich sag jetzt mal auch so, Rideouts oder wirklich Community-Ausfahrten ergeben oder gemeinsame Reisen oder tun oder so, weil das ist also ja eigentlich so, das, woraus hinausläuft, weil ich meine, das ist natürlich nett, in München irgendwo hinzufahren und dann Pizza zu essen, aber eigentlich möchte ich ja doch eher weiterfahren und diese Fahrkomponente mit drin haben.
Hat aber Michael, das heißt ja The Moto Social, nicht The Moto Ride. Also das wird sich im Kleinen sicherlich ergeben haben, dass jetzt das ganze Konzept eine gemeinsame Ausfahrt macht, ist glaube ich so auch gar nicht vorgesehen. Aber das wird uns der Nico mal selbst erzählen. Wir werden ihn mal einladen in einer der nächsten Folgen, weil der einfach sich unfassbar mit so dem Thema Communities beschäftigt hat. Wo findet man Gleichgesinnte, die auch zu einem passen, zu dem eigenen Vorlieben und so weiter. Gesprächsanschluss und sozusagen Ausfahrten im kleinen Kreis gibt es in diesem Format auf jeden Fall sicherlich. Man sieht ganz viele, die sich dann auch wieder gesehen haben, die sich darüber kennengelernt haben, freudig in Gespräche kamen. Also die Möglichkeit gibt es dort auf jeden Fall. Aber vielleicht genug von mir. Du hast auch ein bisschen was erlebt, auch was das Thema Community angeht. Du warst nämlich auch wieder im Auftrag der Motorradjournalie unterwegs, um ein ganz besonderes, einmal im Jahr stattfindende Event zu begleiten und zu besuchen. Und kamst du auch mit der Community in Kontakt? Michel, bevor ich jetzt mehr sag, was hatte der Weg nach Ostdeutschland auf sich? Was hast du dort gemacht?
Ich war wieder für die IDM unterwegs und Jan hat jetzt den Begriff der Community so relativ weitläufig verwendet. Das ist für die Racing Community natürlich, ich sag mal, das Mekka in Ostdeutschland. Es ging nach Schleiz ans Schleizer Dreieck. Die älteste deutsche Rennstrecke und auch noch eine, auf der eben IDM-Rennen gefahren werden. Da ist ja an diesen Wochenenden
Naturrennstrecke, muss man dazu sagen, oder? Also oder wie
bezeichnet man das? Ja, ist eine Naturrennstrecke oder Straßenrennkurs, kannst du sagen. Also es wird da auf öffentlichen Straßen weitestgehend gefahren, die unterjährig ganz normal dem Straßenverkehr offenstehen und für diese Veranstaltung oder für einige Veranstaltungen dann quasi abgesperrt werden. Die bemühen sich da auch, dieses Erbe in Anführungsstrichen hochzuhalten. Und es gibt dort, obwohl es eben so ein Straßenrennkurs ist, auch eine fest installierte Tribüne. Ganz klassisch, wie man es eben von der Rennstrecke kennt, aber eben in die Landschaft gebaut, einfach an die Straße, der legendäre Buchhübel, der höchste Erhebung da um die Rennstrecke. Und da ist wirklich dann Party angesagt, da gibt's ein Partyzelt, da ist der Campingplatz direkt daran und da sitzen da wirklich Tausende von Leuten an der Rennstrecke und gucken sich das an. Also das ist so dieses einmalige Community-Ding, was in Schleiz passiert. Aber wir hatten eine sehr spezielle Komponente, denn es sind einige der Gasgeflüster-Zuhörer und Zuhörerinnen dem Aufruf gefolgt. Ich hatte im Rahmen der Veranstaltung ist noch klar gemacht mit der IDM, dass unsere Community ab sofort einen Gutschein oder beziehungsweise einen Voucher für IDM-Veranstaltungen bekommt. Also wenn ihr Bock habt, euch die IDM mal anzuschauen, ihr bekommt ab sofort 10% auf den Kauf der Tickets, wenn ihr den Code GAS10 verwendet. Also kleines G, kleines A, kleines S und dann die 10. Und Attila, Christian und Sven, die auch bei unserer Ausfahrt dabei waren, haben das dann gleich genutzt, sind dann noch vorbeigekommen und haben sonntags sich Rennen angeschaut. Aber hardcore waren tatsächlich unterwegs Nils und Daniela, die auch bei der Ausfahrt schon eine gute Figur gemacht haben, wie du erzählt hast. Die waren ja quasi als Pärchen zusammen unterwegs und die haben sich wirklich das komplette IDM-Programm und die volle Schleitströnung gegeben. Die haben nämlich gecampt und das unter erschwerten Bedingungen. Ich weiß nicht, ob sich so ein bisschen dein Regenpech auf sie abgefärbt hat, denn das Wochenende war ja, ich sag jetzt mal, durchwachsen. Wir hatten ja diese Gewitterlage, wo es ja zwischendurch auch immer wieder mal richtig heftig geregnet hat und sind sie am ersten Abend so ein bisschen abgesoffen. Dann haben sie mir erzählt, die haben mich natürlich dann auch besucht, dass sie sich, damit sie, obwohl sie das Zelt haben, kaltes Bier haben, haben sie sich irgendwie Eis besorgt und haben ihre Bierdosen da drin gekühlt und irgendwie ist da aber was schiefgelaufen. Da war dann am zweiten Tag das Zelt auch geflutet, weil halt irgendwie das Eis geschmolzen ist und im Zelt halt irgendwie ausgelaufen. Aber sie waren da guter Dinge, hatten da ordentlich kleine, Weißblechmantelgeschosse sich da irgendwie organisiert und haben mich dann abends auch mit Bier versorgt. Wir sind am Freitagabend waren sie das erste Mal bei mir. In Schleiz ist das ja, weil es einfach keine richtige Rennstrecke ist, alles ein bisschen improvisiert. Und es gibt auch so ein improvisiertes Mediazentrum. Und das wird da quasi eingerichtet. Ich hatte ja erwähnt, das ist ja ein Campingplatz. Da gibt es jetzt auch so einen Wohnmobil-Stellplatz dabei. Und in diesem, ich sag, in der Küche von diesem Wohnmobil-Abstellbereich, ne, oder in diesem Community-Spot ist dann quasi das Mediazentrum eingerichtet, sitzt dann quasi an so einer Glasfront, Bierbänke, zwar mit weißen Tischdecken, alle zusammengestopft und da sind sie dann vorbeigelaufen und haben mich da irgendwie begrüßt und weil die Tage aber sehr, sehr vollgepackt sind, haben wir es dann eben für Samstagabend verabredet und da kamen sie dann vorbei, haben wir dann so die ersten Abenteuer oder beziehungsweise Eindrücke von Schleiz erzählt, was sie da das erste Mal gemacht haben, obwohl sie schon regelmäßig irgendwie bei der IDM unterwegs gewesen sind, auch sehr regelmäßig in Hockenheim sich das Finale anschauen. Du hast ja auch schon angedeutet, oder da haben wir ja schon drüber gesprochen, das wäre vielleicht eine gute Option, dass wir da die Sache gemeinsam vielleicht begehen und du dann endlich mal dabei bist, denn wie gesagt, jetzt in Schleiz letztes Jahr waren ja schon Gasgeflüster-Fans dabei, dieses Jahr wieder und dieses Jahr mehr und jetzt wird Zeit, dass wir das mal zusammen machen und vielleicht hat ja der eine oder andere Bock, uns dann auch in Hockenheim zu besuchen. Jetzt kommt aber in Anführungsstrichen das große Aber, ne? Ich hatte ja eingangs der Folge erwähnt, dass die Sendung hier so ein bisschen eine Impro-Show ist und wir hatten uns im Vorfeld auch kurz ausgetauscht, was wir denn so ein bisschen erzählen könnten und hatten da überlegt, mal so den einen oder anderen Einblick und Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Also vielleicht auch so, was hier im Podcast-Umfeld passiert, was wir alles in die Wege leiten müssen und auf die Beine stellen, damit halt jede Woche hier so eine Folge rauskommt, Gäste einladen und die Infrastruktur irgendwie aufrechtzuerhalten. Und was mir halt auch in Schleiz wieder aufgefallen ist und was ich auch in Anführungsstrichen regelmäßig gefragt werde, ist tatsächlich, wie so ein Arbeitstag, ich sag mal, von mir abläuft, von dir abläuft, was wir halt so normalerweise machen, unsere Brötchen zu verdienen und vielleicht, wie so die Arbeit in diesem Motorrad-Kontext aussieht. Und da ich jetzt hier diese Schleiz-Geschichte erzählt habe, würde ich aber vorschlagen, ich gebe jetzt erstmal das Wort wieder an dich und würde vorschlagen, erzähl du doch einfach vielleicht mal ganz kurz, in Anführungsstrichen, wie dein Gasgeflüster Anteil aussieht. Also wie beschäftigt dich das Thema so im Verlauf der Woche? Wie bereitest du dich auf Folgen vor? Was sind denn so deine Aufgaben im Hintergrund?
Hey, brandheiße Informationen zwischendurch. Die Motorradsaison startet und du willst unbedingt wieder Gummi geben. Das ist das richtige Stichwort, denn Michelin hat aktuell ein extrem gutes Angebot für euch rund um das Flagship der Power-Serie, den Michelin Power 6. Dieser Reifen kombiniert hohen Grip mit einer Top-Fahrdynamik und dank Michelins jahrelanger MotoGP-Erfahrung ist der Reifen nicht nur sehr reaktionsfreudig, sondern bietet auch in Schräglagen die nötige Fahrpräzision. Und dank der 2CT Plus Technologie funktioniert der Reifen bei warmen und sonnigen Temperaturen genauso, wie wenn es mal kalt und nass wird. Und jetzt kommt's. Vom 15. März bis zum 31. August läuft eine Aktion, bei der ihr euch bis zu 30 Euro Cashback auf euren Reifenkauf sichern könnt. Nach dem Kauf ganz einfach die Quittung bei Michelin hochladen und schon gibt's 15 Euro pro Reifen zurück, also einfach gespart. Alle Teilnahmeinformationen gibt es auf michelin.de/motorrad-cashback. Also, wenn ihr eure Maschine mit neuen Reifen ausstatten möchtet, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Nutzt die Gelegenheit, spart bares Geld und erlebt Fahrspaß auf höchstem Niveau. Und damit zurück zum Podcast.
So, die Frage, die ich jetzt dir eigentlich stellen will, bevor ich deine eigentliche Frage beantworte, stelle ich dir jetzt zum dritten Mal und dann kommen wir dann vielleicht auch nachher zu dem Behind-the-Scenes-Thema, weil was ihr in den meisten Fällen gut geschnitten und audiomäßig perfekt hört, funktioniert dann doch nicht immer so. Das dritte Mal ist Michel jetzt aus dieser Aufzeichnung einfach rausgeschmissen worden. Der Verdacht liegt nahe, dass das Unwetter in Darmstadt gerade den Server irgendwie kaputt macht. Man weiß es nicht, aber eigentlich wollte ich ihn fragen, bevor ich die Angaben zu meiner Zeit mit Gasgeflüster und dem Podcast verbringe. Du hast jetzt gesagt, Michel, Schleiz, viel Community da, aber du hast noch gar nicht darüber gesprochen, wie es denn eigentlich aus der Motorradsicht als solche war. Also, wie viele Motorräder sind da vor Ort und wie lief es vor allem auch motorsportlich für die Veranstaltung, für die Teams und die Fahrerinnen?
Ja, das bringt mich auch wieder so zu diesem Themenkomplex mit Behind the Scenes, den ich gerade schon angedeutet habe. Denn was für mich bei diesen Wochenenden, ich sag mal, immer ein bisschen abgeht, was ich eigentlich nicht mitbekomme, ist so das Drumherum. Denn ich habe von morgens bis abends eigentlich durchgehend zu tun und was jetzt so an Leuten, an Community, an Events, an Feierlichkeiten oder irgendwie in Action drumherum geht, was jetzt nicht Racing ist, kriege ich so gar nicht so wirklich mit. Also, kleines Beispiel, dieses Mediazentrum, von dem ich gesprochen habe, da direkt angrenzend an diesen Campervan-Campingplatz, das ist in Sichtweite des eigentlichen Campingplatzes. Das sind vielleicht so 60, 70 Meter. Und ich habe gesehen, da ist super viel los, aber ich habe es das ganze Wochenende nicht ein einziges Mal geschafft, dahin zu gehen und da zu gucken, okay, wer ist denn da, was sind da für Leute, was sind da für Fahrzeuge. Ich kriege das immer nur so am Rande mit, wenn jetzt irgendwie mal jemand vorbeifährt. War zum Beispiel irgendwie, was mir aufgefallen ist, am Sonntagabend dann bei der Abreise, da war halt ein Trabi da, ne, mit so diesem klassischen DDR Dachzelt obendrauf. Ne? Wir hatten jetzt ja mit unseren Venex-Leuten die Premium-Variante mit dem Transporter, wo du ums Dach aufkloppen kannst und alles quasi drin reingebaut ist. War ja früher alles ganz, ganz anders. Da gab es halt den Trabi und da gab es halt dieses einfache Zelt obendrauf. Also sowas habe ich schon mitbekommen. Und ich habe natürlich auch gesehen, dass es einfach wirklich, ich zitiere Eddie Mielke, pickebacke voll war. Denn die Tribünen, die sehe ich natürlich auch, Buchhübel, so die erhöhte Stelle, das siehst du natürlich nicht. Da sitzen dann halt einfach tausende Leute und das ist ja beim IDM-Rennen grundsätzlich so, die haben ja alle Zugang zum Fahrerlager. Ne? Du siehst natürlich auch, wie viele Leute da sind und was da an Menschenmengen sich bewegt. Aber da darf natürlich nicht gefahren werden, außer von denen, die halt da quasi zelten. Deswegen kriege ich so von dem Drumherum nicht wirklich viel mit. Und aus sportlicher Sicht, muss ich sagen, war es halt einfach wieder grandios. Es waren wirklich mega, mega spannende Rennen. Vor allen Dingen in der IDM Superbike ging es in beiden Rennen am Sonntag richtig, richtig krass ab. Das erste war so ein, also es hatte wirklich so ein MotoGP-Reifen-Gamble-Stil, weil es kurz vor dem Start des ersten Rennens noch geregnet hat. Die Strecke war halb trocken, halb nass. So, und es ist halt wirklich ein Teil der Fahrer ist halt auf Regenreifen in der Startaufstellung normal gestartet und ein anderer Teil ist quasi aus der Einführungsrunde zurückgekommen, in die Boxengasse gefahren. Die haben umgerüstet auf Regenreifen. Da geht natürlich nicht so schnell wie in der MotoGP, vor allen Dingen in Schleiz nicht, weil die ja da quasi nur eine improvisierte Boxengasse haben. Also die haben ja quasi ihre Boxen nicht direkt an die Boxengasse angrenzend, sondern die bringen da halt ein bisschen Gerödel mit. Aber eigentlich ist das ja, wie gesagt, öffentliche Straße und da gibt es nur diesen abgesperrten Bereich. Aber so die Anlagen, Facilities, wo die Teams sind, die sind etwas dahinten, nach hinten versetzt in Zelten. Da haben die das Zeug halt noch improvisiert an der Boxengasse gewechselt. Und es war wirklich so, dass Florian Alt dann auf Slicks aus der Boxengasse Gasse gestartet ist. Ich glaube, der hatte irgendwie zu Rennen Halbzeit hatte der 40 Sekunden Rückstand.
Ich dachte, die haben gewechselt zum auf Regenreifen.
Nein. Ein Teil ist auf Regenreifen aus der Startaufstellung gestartet und die anderen, die gegambelt haben, sind quasi in die Boxengasse gefahren, haben Slicks reingesteckt. Und wie gesagt, zur Halbzeit hatte der dann, ich glaube, 40 Sekunden Rückstand. Und hat dann aber das Rennen noch gewonnen. Er hat eine riesen Aufholjagd hingelegt. Ich glaube, jetzt muss ich ja lügen. Platz 2 ging an, es ist einfach so peinlich, ich glaube, Lukas Sulovic und Tati Mercado. War das erste oder das zweite Rennen? Auf jeden Fall haben die, zweites Rennen war, ist Wurst. Auf jeden Fall super, super spannend. Ihr könnt es euch ja auch nochmal angucken. Der Livestream gibt es ja im Real Life auf der Seite von Motorrad Online. YouTube könnt ihr euch das nochmal angucken. Also es war echt sehenswert. Und im zweiten Rennen gab es dann einfach einen Mörder-Zweikampf zwischen Lukas Tulewitsch und Florian Alt, den dann Lukas Tulewitsch für sich entschieden hat. Also auch da richtig Spannung gewesen. Ich sag jetzt mal spektakuläre Stürze, spektakulär deshalb, weil das natürlich in Schleiz dann das Motorrad und Fahrrad irgendwo immer ins Gemüse geht, ne, weil das sind ja quasi auch Felder drumherum und die verschwinden dann halt auch mal irgendwo im Weizenfeld und die siehst du nicht mehr und dann kommt dann irgendwo so der Kopf hoch, ne, okay, alles gut gegangen. Also das ist in Schleiz schon ganz, ganz besonders, spektakuläres Umfeld.
Ich nehme es mir jedes Jahr vor, dort wieder mal hinzugehen und ich schaffe es nie, dabei habe ich ja sogar mal in der Nähe gewohnt. Und trotzdem war ich immer ausgerechnet an dem Wochenende irgendwie unterwegs, hab's nicht hinbekommen und so. Aber die Story macht's mir auf jeden Fall schmackhaft, nochmal das Real Life zu sehen, weil das klingt ja wirklich nach einer sehr wilden Nummer. Die 40 Sekunden Rückstand hatte er, weil er halt aus der Box erst später starten konnte. Oder wie kam das überhaupt zustande?
Also zum einen, weil er natürlich Zeit verloren hat durch den Reifenwechsel in der Box, beziehungsweise nicht durch den Reifenwechsel, sondern dass er dann quasi aus der Box starten musste. Und am Anfang war die Strecke natürlich noch hauptsächlich nass und ist erst im Rennverlauf mehr oder minder so abgetrocknet, dass der Slick-Vorteil sich dann ausgespielt hat. Und der war dann aber so immens, dass er natürlich dann wirklich es geschafft hat, in der Hälfte der Rennrunden sich diesen Rückstand von, wie gesagt, 30, 40 Sekunden einzuholen und sich den Sieg dann kurz vor Rennende dann zu schnappen. Es war wirklich super, super spannend.
Verrückt, was mit den Reifen möglich ist. Jetzt aber auf deine eigentliche Frage zurückzugehen. Wie sieht sozusagen der Alltag aus? Wer das jetzt hier schon regelmäßig gehört hat, weiß, dass ich mich jetzt auch vor einem Jahr selbstständig gemacht habe. In einem Bereich, der aber eigentlich gar nichts mit dem Podcast und so weiter zu tun hat, ist Fluch und Segen zugleich, selbst und ständig, sagt man ja immer, und du hast es gerade auch eindrücklich beschrieben, führt dazu, dass man eigentlich in vielen Belangen gar nicht mehr so richtig, wie soll man sagen, Feierabend hat oder aus hat, wie auch immer. Es ist aber ein selbstgewähltes Los und passt aber eigentlich auch ganz gut zu dem Podcast. Ich habe mal im Vorfeld festgestellt, unabhängig von dieser Folge jetzt, dass ich, glaube ich, mittlerweile mit dir mehr chatte als mit meiner Freundin. Das liegt zum einen daran, dass ich sie natürlich häufiger persönlich sehe und sozusagen gar nicht in die Verlegenheit komme, mit ihr schreiben zu müssen. Aber wenn ich in den Chatverlauf schaue, dann geht es oft einfach darum, so bringst du Brot mit, haben wir noch das und das, XY und so weiter, kannst du mit dem Hund rausgehen, solche Sachen. Und jetzt hat sich das ja irgendwie auch in den letzten, ich sag mal anderthalb, zwei Jahren bei uns auch wirklich massiv verändert. Und bedingt einfach, dass wir sehr intensiv in den Austausch gehen müssen. Manchmal vergisst man dann Kontext zu geben und es führt dazu, dass du einfach nur das Schlagerstrudelbild von mir bekommst, ohne zu wissen, was da eigentlich abgeht. Aber de facto ist es, glaube ich, schon, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, täglich sind wir mittlerweile in dem Podcast-Spiel drin. Es gibt immer irgendwas zu tun, sei es irgendwelche E-Mails beantworten, sei es einfach nur in dieser Riesengruppe mittlerweile, in der ja sehr, sehr viel abgeht, ab und zu mal reinzuschauen, was da irgendwie so passiert. Sei es auf Social, sei es irgendwie die Infrastruktur rund um den Podcast wieder sicherzustellen oder halt auch einfach nur, und deswegen ist es hier ja jetzt gerade, während wir aufnehmen, Freitagmorgen seit 8:45 sitze ich hier in unserem virtuellen Studio, sowas zu koordinieren und auf die Beine zu bekommen, weil obwohl wir beide sozusagen Herren über unsere eigenen Kalender sind, ohne ein Riesenunternehmen da im Hintergrund, das uns irgendwelche Jourfixe oder so erstellt und uns da einfordert.
Aufzwingt,
ist es die große Krux, da noch die richtigen Zeiten reinzufinden und unsere Kalender so zu synchronisieren, dass wir das hinbekommen. Das vielleicht mal so in aller Kürze. Wie ist denn dein Leben mit Gasgeflüster, behind the scenes sozusagen.
Ja, ist bei mir sehr ähnlich und mir ist gestern Abend erschreckenderweise aufgefallen, dass ich seit unserer Podcast-Ausfahrt, die jetzt ja auch schon wieder, wie lange ist das her? 3 Wochen?
Ja, 3 Wochen, glaube ich, ne? So.
Ja. Nicht mehr auf dem Motorrad saß. Also ich habe es jetzt in den letzten Wochen nicht geschafft, das Büro zu verlassen. Also es hat auch noch andere Gründe. Ich ziehe im Moment gerade um und muss, also das Büro zieht um. Ich werde jetzt aufgelöst zum Mitte Juni. Ich habe mir jetzt dann immer Besichtigungen noch zwischendurch gehabt und Vertragsunterschrift und Vorbereitung und dies, das. Dann war jetzt ja ständig Veranstaltung halt auch, ne? IDM, da bin ich ja nicht nur vor Ort, in Anführungsstrichen, als rasender Reporter unterwegs. Das hat, ich weiß gar nicht, wer mich da fotografiert hat, letzte Tage das so drunter gemacht, weil ich halt wirklich nur schnell den Schritt ist von einer Aufgabe zur nächsten Sprinte sozusagen, sondern da geht natürlich auch die Kommunikation drumherum um die Veranstaltung in Teile mit über meinen Schreibtisch, also sei es jetzt Social Media, sei es jetzt irgendwelche Anzeigen, sei es jetzt Anpassung auf der Website und so, das kommt ja bei mir auch mit rein. Und das ist jetzt im Moment tatsächlich sehr, sehr vollgepackt, weil die Events halt auch sehr eng gestrickt sind. Dann habe ich natürlich noch das große Glück, immer mal wieder auf Veranstaltungen eingeladen zu sein. Und da gibt's dann eben Artikel zu schreiben und Video zu schneiden und so. Und dazwischen versuche ich dann quasi auch unsere Podcast-Arbeit irgendwie mit rein zu pflücken. Also ist ja mit der Aufnahme, das ist ja eigentlich so der kleinste Teil, so wie du es gerade auch angesprochen hast, ne? Das ist ja auch die Organisation von Veranstaltungen. Es ist ja der Schnitt jede Woche, ne? Die Suche nach den passenden Motiven, dass wir Thumbnails haben, wenn es halt irgendwie geht, Reels draus zu produzieren. So, da geht, also ich habe so mal überlegt, also ich habe jede Woche, glaube ich, mindestens 1,5 Tage, die nur für den Podcast draufgehen, also ich sag mal netto Arbeitstage, und das ist eigentlich verrückt, wenn man sich überlegt, wie sich das entwickelt hat und was da inzwischen passiert. Und ich habe das auch im finanziellen Rahmen heute Morgen mal so überschlagen, also es sind mit sich, also ohne dass wir jetzt irgendwie Veranstaltungen mit reinrechnen, wenn ich jetzt so das, was wir an Tools nutzen, was wir an Schnittsoftware benötigen, was wir an Serverkosten, das ist ja auch was man damit mit reinrechnen muss, ne? Website, dies, das. Ich glaube, wir haben mit Sicherheit 700-800 Euro jedes Jahr nur Kosten dafür, dass es halt überhaupt die Infrastruktur da ist, dass das läuft, ne? Wenn ich überlege, du hast es gerade geschrieben, wir hatten ja gerade das Thema angedeutet mit unserem kleinen Internet-Fuck-up. Du hast jetzt versucht, das alte Tool zu reaktivieren, mit dem wir früher aufgenommen haben, was uns schon sehr, sehr eingeschränkt hat. Das ist inzwischen auch kostenpflichtig. Also es ist gar nicht mal so einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt hier irgendwie Podcast, ne? Sondern du brauchst schon eine ganze Menge im Hintergrund, was an Technik und Tools verwendet werden muss, damit man so eine Sendung überhaupt aufnehmen kann und dann halt auch an die Zuhörerschaft verteilen. So, ne? Das ist verrückt, wie sich das in den letzten 5 Jahren, ja, sind es ja inzwischen, entwickelt hat.
Total ganz wichtig hier, das ist jetzt kein Mimimi. Aber wir kriegen ja jetzt mittlerweile auch immer mal so Werbespots eingespielt. Ihr könnt uns dann also unterstützen, indem ihr die einfach über euch ergehen lasst und euch sie anhört. Euch freut über die immer sehr seriösen Dialoge, die wir jetzt auch zunehmend führen darin, weil uns das einfach hilft, diese Kosten, wie soll man sagen, wieder auf ein Nullsummenspiel zu bringen. Und der Michel koordiniert zum Glück das ganze Finanzielle und das Konto und so weiter. Ich muss da gar nicht drauf schauen, wenn ich da manchmal die roten Zahlen sehen würde, würde ich sonst einfach nur einen Herzinfarkt bekommen. So funktioniert das ja irgendwie ganz gut. Zeit ist natürlich irgendwie der Faktor, aber das bedingt das dann halt auch einfach. Und da gilt natürlich auch nochmal ein Dankeschön an euch zu sagen, die das immer hören. Weil keiner würde sich jetzt hier in der Summe dann 3 Tage die Woche hinsetzen, wenn wir unsere beiden Zeiten zusammennehmen, wenn irgendwie 10 Leute sagen würden, ja, war mal irgendwie ganz nett. Deswegen, das Feedback, das motiviert natürlich irgendwie immer genauso die Ausfahrten und so weiter. Ich muss sagen, zum Thema Motorrad, ja, bei mir ist es auch gerade so, dass ich jetzt außer zu der Social Moto eigentlich kaum dazu komme, weil es einfach hart ist, sich die Zeit dann noch zusätzlich rauszuschneiden. So ein paar Termine habe ich mir jetzt im Juli geblockt, wo ich einfach auch nochmal mit einem Bekannten 3 Tage Motorrad fahren möchte, wenn es denn klappt und der Regengott dann nicht wieder sagt, naja, Jan, na, da habe ich aber was anderes vor, um da auch mal wieder ein bisschen Eindrücke zu sammeln. Ganz schön ist aber, dass man jetzt natürlich mit dem Feedback, was wir bekommen, auch immer, selbst ohne Motorrad zu fahren, der Branche doch recht ganz nah ist, und das bringt mich vielleicht auch schon zur Überleitung zu unserem nächsten und damit vielleicht auch letzten Thema, dass mir ein Content-Teil zugeschickt wurde. Oder Michel, wolltest du zu unserem bestehenden Thema noch was hinzufügen?
Nein, ich wollte mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken und das, was du gerade angedeutet hast, auch nochmal so zurückgeben. Ne? Also, dass die Motivation, das jede Woche zu machen, liegt natürlich vor allen Dingen und maßgeblich an der Zuhörerschaft, weil sie die ganze Geschichte erst lebhaft macht, weil wir halt einfach so viel Feedback bekommen, positiven Zuspruch, weil wir die Community-Events haben, weil eben wie jetzt in Schleiz die Leute halt einfach bewusst auch dahin kommen, abends ein Bierchen spendieren und sich austauschen wollen und einfach auch so ein bisschen mitbekommen, was denn dahinter den Kulissen passiert. Also da großer Dank an dieser Geschichte. Und falls ihr Bock habt, also ein kleines Dankeschön zurückzugeben, muss ich nochmal hier einen kurzen Aufruf starten. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, über die verschiedenen Portale, Podcast-Portale Bewertungen abzugeben und Feedback, Kommentare, das ist ja natürlich auch eine schöne Option. Also lasst uns gerne mal wissen, wie euch die Geschichte gefällt. Wenn es euch gefällt, sehr gerne 5 Sterne oder 3 Punkte oder was auch immer, was es auf den verschiedenen Plattformen gibt, da lassen. Das freut uns natürlich sehr.
Und teilt diesen Podcast mit Leuten, die noch nicht hören. Jetzt die Überleitung. Ich habe nämlich unter den zahlreichen Einsendungen auch ein Video zugespielt bekommen auf Instagram, was ich heute mit dir besprechen will, was ich dir im Vorfeld auch zugeschickt habe. Und zwar geht es dort um eine neue Form des Protestes in den Dolomiten. Und die darüber schwebende Frage ist, ob diese Bergpässe weiterhin in dieser Form für Motorradfahrende, aber auch Sportwagenfahrende geöffnet sein sollen. Hintergrund ist nämlich, dass eine Gruppe von Fahrradfahrenden demonstriert hat gegen, so steht es in diesem Artikel, das ist Italien, ich konnte die Plakate nicht eindeutig lesen und nachvollziehen, aber in diesem Artikel steht gegen vor allem Motorradfahren und Sportwagen auf den Alpenpässen. Es geht da irgendwie in der Region Grödner Tal, war das, glaube ich, darum. Und die Demonstration sah so aus, dass sie einen riesenmassiven Fahrradkorps so den Pass hochgebildet haben. Der wurde aber auch von der Polizei begleitet, also das schien offiziell zu sein und damit den Pass hochgefahren sind, was natürlich eine erhebliche Verkehrsbeeinträchtigung zur Folge hatte, sodass alle auf dem Moped oder auch auf dem Sportwagen nicht im gewohnten Stile diesen Pass hochfahren konnten. Oben an der Passhöhe waren dann noch Plakatkundgebungen und sozusagen Buhrufe gegenüber Autos und Motorrädern. Und für mich jetzt einfach die Frage, als ich dir dieses Video auch geschickt habe und du dich dann sozusagen auch mit dieser Protestaktion beschäftigt hast, was war deine erste Reaktion, dein erstes Empfinden?
Erste Reaktion war wieder, na, es sind halt einfach immer wieder viele verschiedene Interessen, die in solchen Brennpunkten zusammenkommen. Das ist ja auch im Schwarzwald in Anführungsstrichen ähnlich, wenn du halt die Wanderurlauber hast, wenn du die Fahrradfreaks hast, wenn du die Motorradfahrer hast, wenn du die Sportwagenfahrer hast, die das natürlich auch, ne? Die quasi alle dieses eine Umfeld nutzen wollen, aber mit unterschiedlichen Hintergedanken und mit unterschiedlichem Empfinden, das irgendwie zusammenzubekommen. Und du hast ja auch gefragt, worum ging es da bei dieser Demo? Ich habe einen Plakat gesehen, da stand drauf Silencio. Also da geht es wahrscheinlich eher so ein bisschen auch um die Lärmbelästigung. Und man sieht halt auch so ein AMG-Benz da hochfahren und irgendwelche anderen Sportwagen. Und es kann natürlich durchaus sein, auch in Bezug auf die Motorradfahrer, dass es vielleicht hauptsächlich um Lärmbelästigung durch Sportwagen und Motorräder geht, was natürlich immer ein Punkt ist. Wenn das der Fall sein sollte, kann ich das natürlich sehr gut nachvollziehen. Ich bin aber natürlich auch Autofahrer und denke, die Passstraßen sind ja auch unter anderem dafür da, die Leute da irgendwie hinzukarren. Und die sind ja in der Regel sehr, sehr schmal. Und wenn ich da halt irgendwie 3 Fahrradfahrer habe, die mit 15 km/h da sich, wenn überhaupt 15, da den Berg hochquälen und du halt aber nicht richtig überholen kannst, ne, ist halt auch die Frage, bin ich da an dieser Stelle mit dem Fahrrad in Anführungsstrichen grundsätzlich richtig aufgehoben? Das hat jetzt nichts mit dieser Protestaktion zu tun, ne? Aber das ist ja auch so ein klassisches Modell, ne? Und wie so oft eben da der Rat vielmehr, ne, des Perspektivwechsels, sich quasi in die Situation des anderen zu versetzen. Und das gilt jetzt quasi für uns als Motorradfahrer, genauso wie für die Camping- und Wohnmobilbeweger und die Fahrradfahrer und die Sportwagenfahrer und einfach nur, was mir jetzt auch passiert ist im Schwarzwald, als wir bei Terrenalp waren, kleines enges Sträßchen, ne? Rentner-Ehepaar, und die haben halt einfach mitten auf der Straße hinter einer uneinsehbaren engen Kurve angehalten, um in die Pampa zu gucken, und ich wäre mit dem Motorrad einfach beinahe hin rausgefahren, so, ne? Weil halt jeder denkt, ich bin alleine unterwegs und eben nicht berücksichtigt wird, was andere vielleicht in dieser Situation bewegt, was sie durchleben, welche Gefahrensituationen dadurch entstehen. Also Perspektivwechsel, um es nochmal in einem Wort zusammenzufassen. Das ist immer das, was mich da irgendwie so umtreibt. Wie ordnest du es ein? Du bist ja vor allen Dingen auch Rennradfahrer, bist ja vielleicht jetzt nicht unten in Italien, aber im, ich sag mal, nördlichen Alpenteil unterwegs, München zugewandt. Du machst ja damit Sicherheit auch deine Erfahrung. Und du hast, in dir schlägen ja beide oder alle drei Herzen.
Total. Also vielleicht eine Sache, was du beschreibst mit diesem Rentnerpärchen, das auf der Straße geparkt hat, sozusagen mit den Rädern. Da muss man auch schon mal erstmal sagen, das würden sie wahrscheinlich mit jedem Fortbewegungsmittel machen. Im Zweifel würden die sogar ihren 40-Tonner dahin stellen, wenn Tante Gitti jetzt mal kurz die Aussicht genießen will und Opa Helmut ihr das auch noch zeigen will. Vielleicht mal so ein bisschen Struktur reinbringen. Ich glaube, der Perspektivwechsel ist der komplett das richtige Wort hier, weil was ich auch vor einem Jahr oder so gesehen habe, ist ein Video, das ziemlich viral gegangen ist, von einem LKW-Fahrer, der den Pass eben nur in Schrittgeschwindigkeit hochkommt, weil vor ihm ein Fahrrad langfährt und er brüllt das an und scheiß und hat da nichts verloren und so weiter. Und das fand ich einfach sowas von respektlos, das sozusagen online zu stellen, weil grundsätzlich, und das haben wir ja auch schon mal in der Folge Völkerverständigung gehabt, hat unter der gegebenen Gesetzgebung jede Person das gleiche Recht, diese Straßen zu nutzen. Punkt. So, und da gibt's nicht der LKW-Fahrer, der mehr Recht hat als jetzt irgendwie ein Fahrradfahrer. Natürlich kann ich verstehen, wenn du da beruflich unterwegs bist, dass sich das ultra abfuckt, wenn dein Feierabend in den Hintergrund gerät, weil andere Leute da irgendwie unterwegs sind. Dafür können diese Personen aber nichts. Und das bringt mich zu diesem Protest. Ich kann den Hintergrund verstehen, gerade auch unter Anbetracht dieser Lärmdebatte, weil das ist einfach ein Problem. Ich fand bloß einfach die Form des Protestes nicht wirklich zielführend, weil das ist genau das Thema, was wir, glaube ich, immer dann haben. Der Perspektivwechsel wird nur schwerer, wenn du jetzt mit deinem Motorrad dort langfahren willst und dir vorgenommen hast, hey, ich habe jetzt Motorradurlaub gemacht, ich möchte diese Straße nutzen, was komplett mein Recht ist, wo ich auch legal unterwegs bin, möchte dort hochfahren und freue mich auf diesen Genuss, auch dort hochzufahren und werde dann in Anführungszeichen Opfer von so einem Protest beziehungsweise dann ausgebuht, wenn ich da vorbeifahre. Unabhängig davon, ob ich das jetzt verstehen kann oder nicht. Und gleichzeitig ist natürlich auch das Problem jetzt auch mal auf die Sportwagen gesehen. Die sind natürlich tendenziell lauter, aber die haben genau das gleiche Recht, dort hochzufahren wie ein Fiat Punto oder was auch immer. Bedeutet also, die jetzt stellvertretend dort rauszugreifen, wird diese Personen, die dort ausgebuht werden, nicht dazu bringen zu sagen, ja, ich denke da jetzt mal drüber nach, sondern die werden sich denken, was wollt ihr eigentlich? Und verhärtet nur die Fronten. Und das fand ich relativ problematisch an dem Protest, gleichwohl ich den Hintergrund, und du hast es angesprochen, hundertprozentig verstehen kann. Und dazu muss ich gar nicht erst in meine Rennradmontur schlüpfen, sondern durchaus auch in die Motorradmontur. Und du hast auch angesprochen, weißt du, bin ich nicht auf dem Rennrad, wo mich die Motorradfahrenden stören, sitze ich vielleicht auf dem Motorrad und dann stören mich auf einmal die Camper. Und eigentlich stört mich aber auch nicht der Camper als solcher, sondern dass die Pässe potenziell halt auch einfach massiv voll sind, überfüllt sind und du dann natürlich auch Leute hast, die da einfach wirklich zu touristischen Zwecken dann langfahren, nach einer Serpentine nicht irgendwie beschleunigen, sondern noch ein bisschen die Aussicht genießen wollen und so weiter. Bedeutet, es ist eher das Problem der allgemeinen Überfüllung und dazu gehören dann vielleicht auch Fahrradfahrende, die dann da sind und den Verkehr durchaus blockieren, die natürlich aber nicht diesen Lautstärke-Problematik haben. Das heißt, ganz viele unterschiedliche Facetten und da finde ich, ist diese Form des Protestes zu einfach, in Anführungszeichen. Weil was bräuchte es denn? Es bräuchte dann irgendwie einen Ausbau auf diesen Pässen mit dezidierten Fahrradwegen. Ja, das muss man natürlich schauen. Auf Pässen ist es natürlich ultra schwierig, in sehr begrenzten, engen Möglichkeiten noch was einzubauen. Aber es ist nicht unmöglich. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, das zu tun oder separate Wege ausgewiesen. Wie auch immer, das ist eine Option. Das mindert natürlich nicht das Problem des Lärms. Das ist wiederum was anderes. Und da kann man natürlich auch jetzt nicht die Leute, die das Fahrzeug führen, in die Haftung nehmen, sondern das hatten wir auch schon öfters, Henne-Ei-Problem so ein bisschen, die Hersteller, die Gesetzesgebungen und so weiter. Und wenn das im Zweifel in den Dolomiten auch bedeuten würde, wir haben ein Maximum-Lärmpegel, weil das ist was, egal wie ich unterwegs bin, finde ich ultra nervig, da muss ich nicht mal die Straße nutzen, sondern ich bin Wandersmann, stehe in der Nähe von so einem Pass, bin da hochgefahren mit dem Auto, möchte wandern und hörst du die ganze Zeit bam, 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 bam und du bist da auf 3000 Meter Höhe und möchtest das Panorama genießen. Und dann sind es halt solche Leute, die einen auch einfach nerven. Aber deswegen kannst du nicht in so einem Protest alle in Sippenhaft nehmen. Das war so mein erster Eindruck.
Ja, die Frage ist, wie machst du drauf aufmerksam? Weil, ne, du hast zwar jetzt quasi einen Lösungsvorschlag gebracht, aber um diesen Lösungsvorschlag, also Lösungsvorschlag in Anführungsstrichen, ne, es ist wie beschrieben, nicht einfach da einen Radweg hinzubauen. Und das ist ja auch nur ein Teil des Problems, wie du es auch schon formuliert hast, ne? Aber um diesen Lösungsansatz gangbar zu machen oder überhaupt diesen Weg dahin zu finden, musst du erstmal ja Initiative schaffen. Und die Frage ist, wie sieht diese Initiative aus, ne? Also was sorgt dafür, dass die Leute aktiv werden? Und ich sag mal, wenn das jetzt eine angemeldete Demo gewesen ist, natürlich mag das eine große Einschränkung gewesen sein und natürlich wird da irgendjemand auf eine gewisse Art und Weise vielleicht angegangen. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, wenn du jetzt diese Sportwagenfahrer zum Beispiel dir da anschaust, ne, oder die halt einfach mit entsprechenden akustischen Autos unterwegs sind oder akustisch auffälligen Autos, die sind ja in der Regel auch da nicht, um von A nach B zu fahren, sondern die fahren halt einfach quasi bewusst dahin, um da hoch und runter zu fahren, um sich das anzugucken, wie der Camperfahrer etc. halt auch, ne? Und wie, die Frage ist, wie schaffst du quasi die Diskussionsgrundlage oder die Aufmerksamkeit, ne, den Zwang, den Druck, um sich dazu auszutauschen.
Ne? Naja, das Thema ist ja die angemeldete Fahrt dort hoch, finde ich, ist völlig legitim. Das ist eine Form des Protestes, wie wir sie auch anderweitig erleben. Ich erinnere an diese Agrarsubventionen bei den Bauern. Da waren ja diese Sternfahrten mit Traktoren in den Innenstädten gang und gäbe. Hat mich auch ultra genervt. Ich finde, das ist auch nicht unbedingt die geilste Form, weil du mit dem Traktor dich da einfach größer machst, als dann die Menge am Ende des Tages ist. Aber gut, es geht halt eben um Aufmerksamkeit. Das ist die Währung im heutigen System so. Und wenn das angemeldet ist und das so gestattet ist, dann kann man da auch nichts gegen sagen. Ne? Das ist deren Grundrecht. Und dass sie das an dem Pass machen, an dem Ort, wo die das Problem sehen, auch fair enough. Was mich aber nur gestört hat, ist so dieses Ausbuhen von den Leuten, weil das bringt einfach nichts. Man muss Protest aushalten, also auch wenn ich jetzt sozusagen Sportwagenfahrer wäre und das total kacke finde, muss ich denen das Recht eingestehen, sollte nicht die Leute verteufeln, sondern vielleicht das zum Anlass nehmen, mal so ein bisschen drüber nachzudenken. Aber wenn ich dann ausgebuht werde, dann kann man von der Person auch nicht erwarten, dass die sich jetzt krass damit reflektiert und damit auseinandersetzt. Und das war das, was mich eigentlich gestört hat. Was ich mir halt auch denke, ist dann halt, sollte man vielleicht auch mal so Blockaden machen und dann einen Pass halt komplett sperren sozusagen. Das gibt es ja in gewisser Form schon, solche Radeltage. Fände es halt geil, wenn es das auch zum Beispiel nur für Motorräder gäbe oder meinetwegen dann auch für Camper-Leute, die können dann einen Tag hochfahren, können dann die Nacht drüber campen und am nächsten Tag runterfahren. All sowas, ja, dann könnte es einen Interessensausgleich irgendwie geben. Aber finde es auf jeden Fall sehr spannend, was da passiert. Es sollte für uns einfach wieder so ein, wie soll man sagen, Moment des Innehaltens sein, sich zu überlegen, wenn man dort hochfährt, gebe ich jetzt oder habe ich meinen Spaß auf dem Nacken von allen anderen, die da unterwegs sind? Das heißt, mir macht voll Bock, im ersten Gang da aus jeder Kurve massiv rauszuballern. Oder nehme ich vielleicht auch ein bisschen Rücksicht und helfe so vielleicht auch diesen Konflikt nicht massiv noch zu eskalieren? Ich glaube, das ist die Botschaft, die man aus so einem Protest auf jeden Fall mitnehmen sollte. Und berechtigte Probleme mit dieser Lautstärke und den Emissionen, die damit verbunden sind, die gibt's einfach. Und es ist auch verständlich, dass gerade Leute, die dort wohnen, dagegen dann auch mal demonstrieren.
Absolut. Und an dieser Stelle nochmal mein Verweis auf den Perspektivwechsel. Einfach mal versuchen, in die Situation der anderen Person sich zu versetzen oder einfach drüber nachdenken. Ah, wie wäre das, wenn ich jetzt hier mit dem Camper unterwegs wäre? Oder wie wäre es, wenn ich jetzt hinter dem Camper mit dem Motorrad herfahre? Oder eben hier Opa Helmut und Tante Gitti. Ja, wie wäre das, wenn du jetzt von hinten angefahren kommst, wenn du hier hinter der Kurve stehst? Einfach mal so ein bisschen versuchen, andere mitzudenken. Das hilft da ungemein. Und du hast gerade ein Thema angesprochen. Das würde ich jetzt sagen, ist mein letzter Punkt für diese Aufnahme. Ich weiß, Jan guckt schon auf die Uhr. Der hat nämlich Druck. Der wollte eigentlich um 10 Uhr schon in den nächsten Termin. Jetzt haben wir es 10.08 Uhr.
Wer von euch gerade auf der Suche nach neuen Reifen für die Motorradsaison ist, sollte unbedingt jetzt bei motorradreifendirekt.de vorbeischauen. Der Frühjahrs-Sale läuft auf Hochtouren und es gibt zahlreiche tolle Angebote von namhaften Herstellern. Auch die bereits erwähnte Michelin Power 6 Cashback Promo Top-Qualität für eure Fahrt in die Saison. Und damit nicht genug, wenn ihr den Promocode GAS10 eingebt, erhaltet ihr 10% Rabatt auf alle Motorradreifen. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Also bestell jetzt auf motorradreifendirekt.de. Zurück zum Podcast.
Wir hatten gerade den Verweis auf Geschwindigkeit, Rausbeschleunigen und Lärm. Und ich hatte ja vorhin erwähnt, ich bin schon lange kein Motorrad mehr gefahren. Ich werde aber Motorrad fahren bei Twins Only am 23. und 24. Juli in Oschersleben. Da bin ich allerdings zum Arbeiten. Ich weiß aber, dass es da noch Plätze gibt. Also, falls jemand von euch da draußen ein Zweizylinder-Motorrad hat, das er gerne mal wieder auf der Rennstrecke bewegen möchte, wäre da noch die Möglichkeit, da bin ich dann auch mit vor Ort. Twins Only wird vom Mo Motorradmagazin veranstaltet. Super familiäre Geschichte. Auch krasse alte klassische Motorräder dabei, irgendwie Ducati-Umbauten und sowas, ne? Geht eben nur um Zweizylinder. Also, falls ihr da Bock habt, guckt euch das mal an. Ich bin da auf jeden Fall vor Ort und werde da auch ein bisschen mit dem ersten Gang voll laut aus der Kurve ballern, hoffe ich, freue ich mich schon drauf, ne? Da sitzt mir dann doch der Schalk im Nacken, so, ne? Ich mag das ja auch, so, ne?
Müssen wir
ja auch ehrlich sein, ehrlich zu uns selber, ne? Und sagen, hey, jeder hat so seine Pläsierchen, will ich mal sagen.
So, das war ein schönes Schlusswort und jetzt mit dem Zeitdruck im Nacken muss ich dieses Gespräch mit dir leider beenden, den Stammtisch schließen. Es war mir aber wieder ein Fest, auch wenn die Technik heute nicht so wollte. Leute da draußen, hört weiter rein. Die nächste Folge mit Gast wird auf jeden Fall auch ein absolutes Highlight der diesjährigen Staffel, so nennen wir es jetzt einfach mal. Ich freue mich schon total drauf. Michel, lass es dir gut gehen und ich freue mich, wir sehen uns in 2 Tagen schon wieder bei der nächsten Aufnahme, jawohl, weil der Kalender ist natürlich voll und schon eingeplant.
Pickepacke voll.
Lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschö.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüsterte Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Ja. Der beste Motorrad-Podcast.